Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da war dann eine Entschuldigung fällig heute.
Die Panne, die passiert ist, ist sehr ärgerlich und auch bedauerlich. Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind.
Es gibt im Moment viel Kritik in Bayern an Ministerpräsident Markus Söder und seinem Gesundheitsministerium. Es hat schwere Pannen gegeben bei den Corona-Tests von ReiserückkehrerInnen. Mehrere hundert Personen haben positive Testergebnisse nicht bekommen. Die sind nicht weitergeleitet worden von den Behörden an die Betroffenen. Woran es gelegen hat, welche Konsequenzen Söder daraus zieht, das ist eins der Themen im frischen Podcast vom Update am 13. August. Und wir gucken nochmal in Richtung Belarus. Die Präsidentschaftswahl vom Wochenende. Da gehen die Proteste weiter. Die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja und ihre Wahlkampfleiterin, die haben das Land ja bereits verlassen. Nur die dritte Frau, die wichtige Frau, die dritte aus der Opposition, die ist noch da. Maria Kolesnikova. Wir haben sie heute erreicht in Minsk. Angst hat sie nicht im Moment, aber sie ist schon besorgt. Das ganze Interview in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, in Bayern, da hat es eine echte Panne gegeben, und zwar bei den Corona-Tests. Da sind nämlich Tausende Testergebnisse nicht an die Betroffenen weitergeleitet worden. Und viele davon waren eben auch positiv. Das Ganze heißt viel Ärger für den Ministerpräsidenten, für Markus Söder. Und darüber sprechen wir jetzt mit Ann Sandmeier aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. An ausgerechnet Bayern, will man ja fast sagen, ne?
Ja, so sieht's aus. Ausgerechnet Bayern und ausgerechnet Markus Söder. Der hatte sein Bundesland und sich ja in den letzten Monaten als absolutes Musterbeispiel in Sachen Corona präsentiert. Und dabei hat er ja gerne mal auch auf den Nachbarbundesländern rumgehackt, wenn es dort nicht so nach seinen Vorstellungen lief. Ende Juli hatte Bayern dann diese Testzentren an den Autobahnen eingeführt für Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, zum Beispiel aus Südeuropa. Söder hat das Amtshilfe für den Rest Deutschlands genannt. Und dann kam gestern die Hiobsbotschaft, 44.000 Testergebnisse wurden den Betroffenen nicht mitgeteilt. Mindestens 900 davon sind positiv.
Heute gab es ja dann auch eine Reaktion dazu aus Bayern. Was sagt man denn da?
Ja, vorhin gab es eine Pressekonferenz von Markus Söder und seiner Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Die wurde am Nachmittag erstmal immer wieder weiter nach hinten geschoben. Und Markus Söder hat sich da erstmal entschuldigt und Fehler eingeräumt.
Die Panne, die passiert ist, ist sehr ärgerlich und auch bedauerlich. Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind.
Außerdem hat Markus Söder klar gesagt, dass die Gesundheitsministerin, also Melanie Hummel, im Amt bleiben wird, auch wenn sie ihm zweimal den Rücktritt angeboten hat. Konsequenzen sind jetzt unter anderem, dass das Personal im Gesundheitsministerium aufgestockt wird und dass die kommunalen Testzentren jetzt Sache des Innenministeriums sind. Ansonsten bleibt Markus Söder aber selbstbewusst. Er sagt, die Probleme, die es jetzt gab, das seien keine Probleme bei der Strategie, die sei richtig, es seien eben Probleme der Umsetzung.
Aber wie konnte es eben denn jetzt dazu kommen? Also weiß man dazu mittlerweile irgendwas?
Ja, aus Bayern heißt es grundsätzlich, sei es so, dass das Angebot, sich nach dem Urlaub testen zu lassen, extrem gut angenommen würde. Und es wurde eben auch extrem schnell aus dem Boden gestampft, nämlich quasi über Nacht mit Freiwilligen und Ehrenamtlern, die da an den Autobahnen die ersten Tests durchgeführt haben. Und da gab es dann Probleme bei der Datenübermittlung, das sagt das Bayerische Gesundheitsministerium.
Was war denn das Problem? Wie sind denn diese Daten übermittelt worden?
Ja, die Daten der Getesteten, die sind nicht etwa über ein Computersystem oder in ein System eingepflegt worden, sondern die wurden händisch übertragen, also mit Klemmbrett und Stift von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Bayerischen Roten Kreuz. Und genau die Organisation, die ist jetzt auch sauer auf die Landesregierung und sagt, wir mussten da innerhalb von einem Tag mehrere Teststationen errichten, etwa an Rastplätzen, und eine Software oder Ähnliches hätte es einfach nicht gegeben.
Es ist ein Schlag ins Gesicht aller Ehrenamtlichen, die 24 Stunden bei 35 Grad da draußen standen, ihr Bestes gegeben haben mit den Mitteln, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Und jetzt wären wir daran schuld oder die daran schuld, dass nichts funktioniert. Das muss man ganz klar zurückweisen.
Wer steht denn bei der ganzen Sache jetzt am meisten unter Druck?
Ja, auf jeden Fall Markus Söder als Ministerpräsident. Der hat heute einen Trip an die Nordsee abgeblasen und versucht jetzt erstmal in Bayern die Scherben zusammenzukehren. Massiven Druck gibt es natürlich aus dem Landtag, aus dem Bayerischen, aber auch aus Berlin von den Oppositionsparteien, von den Grünen, der SPD und der FDP. Die finden, das sei echtes Regierungsversagen und Schlamperei. Und Markus Söder, der schielt ja in Richtung Berlin und Kanzlerkandidatur. Bisher lag er weit vor seinem Konkurrenten Armin Laschet aus NRW, aber sowas wie jetzt, das kommt natürlich nicht so gut.
Anne, sag uns doch bitte noch kurz zum Schluss, was ist denn jetzt mit den Testergebnissen?
Ja, daran arbeiten die Behörden weiterhin mit Hochdruck, so hieß es in der PK. Markus Söder sagt, dass in den nächsten Stunden und Tagen alle informiert sein sollen, egal ob ein positives oder negatives Testergebnis. Und allen, die nichts hören, rät er, sich in den nächsten Tagen nochmal testen zu lassen. Und die bayerische Gesundheitsministerin, die sagt, die Tests, sie gehen weiter, mittlerweile ja mit privaten Dienstleistern, und alle Anfangsschwierigkeiten dürften jetzt abgestellt sein.
Ann Sandmeier aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion über die Panne bei den Corona-Tests in Bayern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Drei Frauen haben den Wahlkampf der Opposition in Belarus angeführt. Das Land, in dem am vergangenen Sonntag Wahlen waren, die mit großer Wahrscheinlichkeit so manipuliert worden sind, dass der alte Präsident, der Langzeitpräsident Alexander Lukaschenka, im Amt bleiben konnte. Und diese drei Frauen aus der Opposition sind Svetlana Tichanowskaja, die das Land ja mittlerweile verlassen hat, genauso wie Veronika Tsepkalo. Und die dritte Frau, das ist Maria Kalesnikava. Sie ist in Minsk, also in der Hauptstadt von Belarus. Und ich konnte kurz vor der Sendung mit ihr sprechen. Frau Kalesnikava, die Proteste gegen diese Wahl gehen ja seit Sonntag. Die Polizei geht mit aller Härte gegen die Demonstrierenden vor, also gegen die, die den Wahlsieg von Lukaschenka nicht anerkennen wollen. Rund 6.000 Menschen sind mittlerweile verhaftet worden. Wie haben Sie die letzten Tage erlebt?
Es ist natürlich eine sehr schwierige Zeit für uns alle und für mich persönlich. Die Proteste gehen weiter und wir sehen, dass die sind komplett dezentralisiert und nicht koordiniert. So, das heißt, dass die Leute machen das unabhängig von jemandem und es passiert in jedem Staat, es passiert im Krankenhaus, es passiert in Fabrik, es passiert überall und es ist natürlich unglaublich, weil erstes Mal seit 26 Jahren wir sehen so eine Eignung von belarussischem Volk.
Sie haben jetzt gerade gesprochen von den Fabriken, von den Krankenhäusern. Was meinen Sie damit genau? Legen die Menschen dort ihre Arbeit nieder, um zu protestieren?
Ja, wir bekommen die Nachrichten, dass immer mehr und mehr Leute stoppen zu arbeiten und gehen auf die Straße. Zum Beispiel wie neben Krankenhaus gehen die Doktors auf die Straße. Und natürlich die Leute, die daneben sind, die kommen und sagen die Worte von Solidarität. Und es ist eine unglaubliche Situation. Wir haben das noch nie erlebt in Belarus.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist im Endeffekt ja dann auch die Art der Menschen, die da mit protestieren, es sind so viele unterschiedliche, aus unterschiedlichen Schichten, aus unterschiedlichen Bereichen auch. Das ist das Ungewöhnliche im Moment?
Es ist alles ungewöhnlich, weil früher die Opposition und die Proteste haben die Teil von Gesellschaft nur teilgenommen. Zum Beispiel die jungen Leute, und es war nie so dezentralisiert. Es war eher immer in Minsk passiert. Und natürlich, es gibt uns Hoffnung, dass diese Gewalt stoppt und es wird nicht mehr so tragisch sein wie seit letzten drei Tagen.
Wie ist das denn eigentlich bei Ihnen? Sind Sie selbst mit dabei beim Protestieren? Gehen Sie auch auf die Straße oder ist es zu gefährlich für Sie, weil Sie eben eine der führenden Köpfe der Opposition sind?
Es ist gefährlich eher nicht für mich, sondern für die Leute, weil wenn sie mich sehen, natürlich, die reagieren sehr emotional und ich auch, ehrlich zu sagen. Und es ist gefährlich, weil die Leute könnten sofort festgenommen werden. Und ich führe diese Verantwortlichkeit und ich gehe natürlich zu Protesten auch, aber nicht in der Stelle, wo meistens Leute sind. So, ich gehe nicht ins Epizentrum, sondern ich spreche mit Leuten, wir treffen uns und ich habe auch vor zwei Tagen gesehen, wie gewaltig war die Polizisten. Und natürlich ist es super wichtig für mich auch zu sehen selber, was passiert. Und wie der Macht mit den Leuten umgeht.
Haben Sie manchmal auch Angst?
Für mich persönlich nicht, weil ich bin schon seit 3 Monaten in dieser Company und natürlich, ich habe seit Anfang überhaupt keine Illusionen, was wie überhaupt in Belarus alles geht mit den Leuten, die andere Meinung haben als die Regierung.
Jetzt ist ja nach wie vor nicht klar, ob Svetlana Tichanowskaja das Land freiwillig verlassen hat oder ob man eben Druck auf sie ausgeübt hat. Sie ist seit vorgestern in Litauen. Wie ist das bei Ihnen? Hat man in dieser Zeit, vielleicht auch schon vor dem Wahlkampf, eigentlich mal versucht, sie einzuschüchtern?
Eigentlich nicht. Es war nur einmal, ich war kurz festgenommen und dann in 20 Minuten wieder freigelassen. Und was ich spüre, riesiger Druck, weil viele meiner Freundinnen und Kollegen sind jetzt im Gefängnis. Und von vielen, ich habe keine Information, wo sind sie und was passiert mit meinen Freunden.
Haben Sie Kontakt zu Svetlana Tichanowskaja? Wissen Sie, wie es ihr geht?
Zurzeit habe ich persönlich keinen Kontakt zu Svetlana, aber ich weiß, dass ihr geht gut. Sie ist in Sicherheit in Litauen. Und natürlich, es war eine schwierige Entscheidung von ihr und ich respektiere voll alles, was sie gemacht hat, weil sie ist schon unsere Heldin. Und sie hat auch unmögliche Sachen und unmögliche Bewegungen geschafft, so in dieser kurzen Zeit. Und ich bin komplett auf ihrer Seite.
Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie überhaupt schon mal darüber nachgedacht, Belarus zu verlassen? Oder ist für Sie klar, Sie bleiben da? Wie ist da Ihr Standpunkt?
Ich bleibe hier und ich würde kämpfen auch für Freiheit und für Neuwahlen und für die Leute, die jetzt alle im Gefängnis sind. Ich möchte, dass die Leute würden endlich freigelassen.
Glauben Sie denn tatsächlich daran, dass es Neuwahlen geben könnte?
Es gibt keine andere Möglichkeit, diese Gewalt und diese Prozesse, was in Gesellschaft jetzt stattgefunden haben, irgendwie zu enden. Es ist nur die einzige Möglichkeit.
Frau Kalasnikava, vielen Dank fürs Interview und viele Grüße nach Minsk. Danke für Ihre Zeit.
Danke sehr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute sind es 1445 Neuinfektionen mit Corona in Deutschland. Und diese 1445, das ist der höchste Wert seit Mai. Woran liegt das? Weil eigentlich heißt es ja immer, dass das Virus sich vor allen Dingen bei kühlen und trockenen Temperaturen wohlfühlt. Also so wie bei Tönnies, ne, in der Fleischverarbeitung, wo sich das Virus vor ein paar Wochen ja ziemlich schnell ausgebreitet hat. Christina Sartori ist Medizinjournalistin. Es ist gerade überhaupt nicht kühl, Christina, weder tagsüber noch nachts. Warum haben wir dann so viele Neuinfektionen?
Also erstmal muss man sagen, diese 1445 Neuinfektionen, die jetzt heute gemeldet werden vom Robert-Koch-Institut, die sind ja vor ein oder zwei Wochen geschehen, nicht gestern. Mhm. Aber es dauert halt immer, ne? Also erst steckt man sich an, dann dauert es einige Tage, bis man auch was merkt. Zum Beispiel, wenn man Husten hat oder Fieber oder man kann nicht mehr gut riechen oder sowas. Das heißt, dann geht man zum Arzt und lässt sich testen. Und dann dauert es noch zwei, vielleicht sogar drei Tage, bis das Testergebnis vorliegt und bis das dann alles gemeldet wird vom zuständigen Gesundheitsamt. Also kurz gesagt, das dauert eben ein bis zwei Wochen. Das heißt, die Zahlen heute beziehen sich auf Infektionen von vor zwei Wochen ungefähr.
Okay, das erstmal zur Einordnung. Aber trotzdem, also auch vor zwei Wochen war es ja warm. Definitiv nicht so kühl wie in einem Betrieb, wo Fleisch verarbeitet wird.
Stimmt. Genau, auch schon da war es warm. Und das zeigt eben, anscheinend überträgt sich das Coronavirus auch bei sommerlich heißen Temperaturen. Das sieht man auch daran, dass es auch in warmen Ländern zu vielen Infektionen kommt. Zum Beispiel Spanien, Serbien, Kroatien, Iran, die Südstaaten der USA und sowas. Auch da gibt es ja schon relativ hohe Infektionszahlen. Es gibt Experimente, die zeigen, dass das Virus bei kühlen Temperaturen länger auf Oberflächen nachweisbar ist als jetzt bei höheren Temperaturen. Aber das betrifft ja eigentlich nur das Risiko für eine Schmierinfektion. Und die spielt eben nur eine kleinere Rolle. SARS-CoV-2, dieses Coronavirus, das wird vor allem durch Tröpfchen und Aerosole übertragen. Und da spielt die Temperatur eben nach bisherigen Erkenntnissen kaum eine Rolle. Der Infektiologe Stefan Harbert von der Uni Genf, der hat das ganz schön zusammengefasst, finde ich. Der hat gesagt, wenn direkt neben mir einer brüllt und der ist infektiös, dann ist es auch egal, ob es 30 Grad hat.
Man hatte ja gehofft, dass es im Sommer weniger Infektionen geben wird, weil wir eben alle viel mehr draußen sind, im Biergarten anstatt in der Kneipe, am See und nicht im Hallenbad. Haben wir da falsch gedacht?
Also es ist schon so, dass es im Freien an der frischen Luft einen Übertragungsweg für das Virus weniger gibt. Und das ist die Ansteckung über Aerosole. Das sind diese ganz winzigen Tröpfchen. Die sind so klein und winzig, dass sie eben nicht gleich zu Boden sinken, sondern die schweben längere Zeit in der Luft. Und man hat beobachtet zum Beispiel, dass in einem Restaurant Gäste angesteckt wurden, die aber mehrere Meter entfernt von demjenigen saßen, der die Viren verteilt hat. Das konnte man sich nur über diese Aerosole erklären, die dadurch dieses Restaurant dann geschwebt sind. Und jetzt bestätigt auch eine aktuelle Studie, dass solche Aerosole tatsächlich Coronaviren enthalten können und dass diese Coronaviren in den Aerosolen dann auch noch fit genug sind, um ansteckend zu sein. Und an der frischen Luft werden Aerosole jetzt zwar weggeweht, klar, aber es gibt ja noch die Tröpfchen, über die kann das Virus übertragen werden, und zwar drinnen und draußen.
Trotzdem habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, wie man sich jetzt diese vielen Neuinfektionen erklärt. Wie passt das denn zusammen?
Naja, also sagen wir mal, es sind jetzt weniger Aerosole, weil die Leute weniger drin sind, dann bleibt die Tröpfcheninfektion. Und bei der Tröpfcheninfektion, da kommt es eben dazu, wenn man keinen Abstand hält und wenn man keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, egal ob das jetzt drinnen oder draußen ist. Also auch wenn ich am Badesee sitze und neben mir sitzt jemand sehr nah, hat keinen Mund-Nasen-Schutz, kann der mich über die Tröpfcheninfektion anstecken. Das heißt, das Problem ist die Unachtsamkeit. Das kann sein, weil die Zahlen so niedrig waren, dass man das Gefühl hatte, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, oder dass die Leute denken, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr, immer an dieses Virus zu denken. Das Problem ist eben, das ist diesem Coronavirus egal. Das verbreitet sich einfach, wann immer sich ihm eine Möglichkeit bietet. Und das scheinen wir jetzt gerade an diesen Zahlen ablesen zu können.
Christina, danke dir fürs Erklären und für die Einordnung. Christina Sartori ist Medizinjournalistin und wir haben darüber gesprochen, dass die Temperaturen, auch die warmen, dem neuen Coronavirus bisher offensichtlich nicht besonders viel ausmachen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieser Wirecard-Skandal, ne? Das klingt wirklich wie aus dem Film. Ich warte noch darauf, dass sich irgendein Regisseur meldet und sagt, ja, hallo, schnipp, schnipp, ne? Ich möchte da gerne einen Film draus machen. Also erfolgreiches, hippes Unternehmen, krasse Zahlen und dann der tiefe Fall. Bis zu 1,9 Milliarden Euro, die in den Bilanzen aufgeführt waren, hat es möglicherweise nie gegeben. Mehrere Ex-Manager aus der Wirecard-Chefetage sitzen ja schon jetzt in U-Haft wegen Betrugsvorwürfen. Aber nach einem wird noch gesucht. Und das ist Jan Marschalek. Der ist untergetaucht. Zack, weg. Einfach, ja, niemand weiß, wo er ist. Und jetzt hat die Staatsanwaltschaft München eine weltweite Öffentlichkeitsfahndung nach ihm herausgegeben. Caro Bredendieck aus unserem Nova-Team hat sich heute mal näher mit diesen Fahndungsmethoden beschäftigt. Caro, was heißt eigentlich Öffentlichkeitsfahndung?
Das heißt, Medien bekommen Informationen und Fotos von der gesuchten Person und dürfen die auch veröffentlichen, damit möglichst viele Menschen das mitbekommen. Das ist schon ein ganz schön ordentlicher Schritt, denn normalerweise wird erstmal das Persönlichkeitsrecht geschützt, auch von Tatverdächtigen. Und das ist dann aber im Endeffekt Abwägungssache, hat mir der Kriminalist und Profiler Axel Petermann gesagt.
Und jetzt sagt man einfach, wir haben es mit einer sehr, sehr gravierenden Straftat zu tun und das Recht auf die eigene Persönlichkeit ist nicht so hoch zu bewerten wie der Anspruch des Staates, jemanden für seine Delikte zu belangen.
Und die weltweite Öffentlichkeitsfahndung ist dann die allerhöchste Stufe, weil Informationen und Fotos eben auch in anderen Ländern verbreitet werden.
Was für Infos sind das denn jetzt konkret in diesem Fall, also von Jan Marschalek?
Sein Alter, seine Größe, seine Augenfarbe. Zwei Fotos von ihm wurden veröffentlicht. Eins mit Glatze und rasiert im Anzug, so ein typisches Managerfoto. Das zweite ist schon ein paar Jahre alt. Da ist er braun gebrannt und trägt einen Vollbart. Die Ermittler vermuten, dass er so ähnlich gerade vielleicht wieder rumläuft, um nicht erkannt zu werden. Und dann wurde noch öffentlich gemacht, dass er Deutsch spricht mit Wiener Dialekt. Er ist nämlich Österreicher und außerdem spricht er Englisch und Französisch.
Aber das bekommen ja wahrscheinlich nicht nur die Medien, diese Informationen, sondern vor allem auch die Ermittlungsbehörden in den anderen Ländern, ne?
Genau, die weltweite Öffentlichkeitsfahndung heißt, die Ermittler gehen davon aus, dass sie den Haftbefehl, den es in Deutschland gegen Marschalek gibt, nicht hier verschrecken können, weil er wahrscheinlich in einem anderen Land ist. Und wenn man nicht weiß, in welchem genau und wo da, dann bekommen erstmal alle die Informationen, sagt Axel Petermann.
Die Personen, die gesucht werden, die werden in den Fahndungscomputer eingespeist. Und dann kann es sein, dass es Routinekontrollen eben halt gibt und dass diese Person einfach Pech gehabt hat, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen ist, also dort, wo die Kontrolle stattfindet.
Das heißt, die Polizisten und Polizistinnen in, sagen wir jetzt mal, Russland oder Thailand, die müssen jetzt nicht alle das Gesicht von Jan Marschalek auswendig lernen. Aber wenn er in der Verkehrskontrolle oder am Flughafen seinen echten Pass vorzeigen würde, dann könnten sie ihn festnehmen. Mit vielen Ländern hat Deutschland Rechtshilfevereinbarungen oder Auslieferungsabkommen. Das heißt, er würde dann möglicherweise auch nach Deutschland gebracht.
Aber es ist ja schon krass, ne? Also der wird jetzt seit Wochen gesucht und man kriegt den einfach nicht zu fassen. Wie gehen denn die Ermittler da überhaupt ran?
Ja, also man kann davon ausgehen, dass sie Zugriff haben auf Kontodaten, Handydaten, solche Dinge. Aber Jan Marschalek ist offenbar schon untergetaucht, kurz bevor der Haftbefehl gegen ihn erlassen wurde. Es kann also sein, dass er seine Flucht irgendwie vorbereitet hat und zum Beispiel schon mal Geld irgendwo hingeschafft hat, wo man dann nicht auf sein Konto guckt, sozusagen. Profiler Axel Petermann sagt, dass die Ermittler auch viele Infos sammeln über Hobbys, über Vorlieben, über berufliche und private Kontakte, weil das sehr weiterhelfen kann, um nachzuvollziehen, wohin er geflohen ist.
Er muss sich irgendwo doch einen Raum schaffen, wo er sich verbergen kann, wo er darauf vertrauen kann, dass man ihn nicht verrät. Und das werden ja in der Regel Bekannte sein, Menschen, denen er doch vertraut, dass sie ihm nicht verraten.
Ja, und die Ermittler müssen eben versuchen, an diese Kontakte zu kommen. Marsalek hatte zum Beispiel viele berufliche Connections in Russland, in Dubai und den Philippinen. Das sind ja schon mal Anhaltspunkte.
Im Betrugsskandal um das deutsche Unternehmen Wirecard ist ein Topmanager weiter auf der Flucht. Jetzt ist er zur weltweiten Öffentlichkeitsfahndung ausgeschrieben. Und was das genau bedeutet, das hat uns Caro Bredendieck erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
I'm usually not lost for words, but this is the most incredible moment in my life.
So war das 2008 an der Howard University, als Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der USA gewählt worden ist. Die Howard University in Washington DC wird vor allem besucht von AfroamerikanerInnen. Auch Kamala Harris, die neue Vizepräsidentschaftskandidatin der Demokraten, die hat dort studiert. Zu Beginn von Obamas Amtszeit war ja viel Euphorie da, am Ende eher Enttäuschung, weil Obama sich nicht stark genug gemacht hat für die Themen der Black Community. Ist Kamala Harris, die indische und jamaikanische Wurzeln hat, jetzt die neue Hoffnungsträgerin? Ich frage mal nach bei Emilia Reuk, die ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin des Center for Intersectional Justice in Berlin. Emilia, was sind denn die Themen der schwarzen Community in den USA?
Also wir können auch nicht von einer homogenen schwarzen Community sprechen. Es gibt Themen, die wichtig sind, die mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben und mit Racial Justice. Also auf Deutsch gibt es leider keine Übersetzung dafür. Und solche Themen sind zum Beispiel Strafverfolgung, Polizei, Gefängnisse, aber natürlich auch Bildung und auch Gesundheit. Da sind die Hauptthemen, aber natürlich alle anderen Themen, die die Gesamtgesellschaft betreffen, sind auch für die schwarze Community wichtig. Und was diese Themen angeht, kann man sagen, dass in letzter Zeit, vor allem nach dem Mord von George Floyd, hat sich Kamala Harris auch dazu positioniert.
Und wie hat sie das gemacht? Also ist sie in ihren Statements oder in der Art ihrer Positionierung in dem Sinne dann, konnte sie die Schwarze, die Black Community abholen?
Also ich glaube schon, aber genauso wie das der Fall war in 2008, es wurden sehr, sehr viele Hoffnungen in Barack Obama gesetzt und es ist auch symbolisch ein sehr wichtiger Ereignis gewesen, dass Barack Obama auch gewählt wurde als erster schwarzer Präsident in den Vereinigten Staaten. Aber das heißt auch nicht, dass nur durch die Tatsache, dass er schwarz ist, dass er die Interessen von schwarzen Menschen auch vertreten wird. Mhm. Und das haben wir auch gesehen, dass es gar nicht der Fall war. Auch unter seinen zwei Mandaten wurde die Incarceration Rate, also das heißt die Anzahl an schwarzen Menschen, die inhaftiert wurden, ist wirklich drastisch auch erhöht worden. Und jetzt für Kamala Harris ist es das Gleiche. Das heißt also symbolisch ist es ein sehr gutes Zeichen, dass eine schwarze Frau oder Asian American mit Jamaican Wurzeln auch so hoch in der Politik kommt. Das heißt aber lange nicht, dass diese eine Person gesamte politische Felder, die bisher zur Marginalisierung, systemische Ungleichheit und Diskriminierung von schwarzen Menschen und People of Color beigetragen hat, dass es das grundlegend verändern will. Und das, glaube ich, müssen wir auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn wir über Kamala Harris als die nächste Hoffnung sprechen.
Also das muss man da mit berücksichtigen. Okay, du hast ja eben schon gesagt, natürlich ist das ja keine homogene Community, die Black Community in den USA. Trotzdem nochmal die Frage, wie waren denn die Reaktionen innerhalb dieser Community, als eben klar war, dass Harris nominiert ist?
Also sehr positiv, dass sie es endlich gibt es eine schwarze Frau bei den Demokraten. Das ist jetzt längst überfällig, dass diese gesellschaftliche Gruppe auch vertreten wird, aber auch nichtsdestotrotz mit Vorsicht. Ja, das heißt also, es gibt schon die Erfahrungen von Barack Obama und es gilt, diese Hoffnung auch nicht zu wiederholen und ganz unkritisch mit ihrer Nominierung umzugehen. Also es gab auch Stimmen, die gesagt haben, also auch mit ihrer Vergangenheit als Staatsanwältin, hat sie sich auch manchmal nicht stark genug positioniert gegen Polizeigewalt. Sie hat das natürlich teilweise gemacht, aber sie hätte auch stärkere Widerstand dagegen zeigen können. Das hat sie auch nicht getan.
Wie wichtig ist denn eigentlich für die schwarze Community der Background von Harris? Also du hast gerade schon gesagt, sie ist ja Asian American. Sie hat keinen afroamerikanischen Hintergrund. Spielt das eine Rolle?
Ja, also ich würde sagen, schon. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und vor allem, es gibt auch Kritik, dass schwarze Frauen oder dass Frauen of Color auch Diskriminierung aufgrund von Hautton innerhalb der schwarzen Community. Mhm. Und dass eben hellhäutige schwarze Frauen auch mehr, also Privilegien auch erfahren. Und das ist auch eine Realität. Also das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Aber die Tatsache, dass sie also nicht weiß ist, spielt auch eine größere Rolle.
Emilia, vielen Dank fürs Gespräch hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Danke dir.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie hat sich gefreut über diesen Satz. Wir schaffen das. Angela Merkel hat ihn gesagt, vor 5 Jahren ungefähr. Und dieser Satz hat ja gespalten. Ne? Also bitte sofort alle Grenzen dicht, alle Grenzen zumachen. Das war die eine Seite. Und dann gab es eben auch die andere, die gesagt hat, doch, wir schaffen das. Deutschland kann Geflüchtete aufnehmen. Bei Nicola Hutterer ist Merkels Wir schaffen das gut angekommen. Nicola Hutterer, die ist Ärztin, war schon öfter in Flüchtlingslagern in Südosteuropa. Und wir haben vor 5 Jahren mit ihr hier in Deutschlandfunk Nova über diese besondere Situation damals vor 5 Jahren gesprochen. Welche Bilanz zieht sie heute?
Das ist jetzt nicht unbedingt meine politische Richtung, aber ich fand die Reaktion von Frau Merkel sehr, sehr anerkennenswert. Und ich war in gewisser Weise auch so ein bisschen stolz, dass sie nicht wie viele andere gesagt hat, ja, wir machen unsere Grenzen zu, wir wollen damit nichts zu tun haben, es ist ja grundsätzlich nicht unser Problem, sondern dass sie gesagt hat, wir machen die Grenzen auf und wir geben diesen Menschen einen Schutzraum.
Nicola Hutterer ist Ärztin für Allgemein- und Palliativmedizin. Und kurz nach der Rede von Angela Merkel war sie mit der Organisation Humedica im Einsatz. Gleich zweimal.
Das erste Mal 2015 im Oktober in Serbien, in Preševo, und dann nochmal im April 2016 im Flüchtlingslager Idomeni.
Und diese beiden Besuche waren sehr unterschiedlich, erzählt sie. Denn beim ersten Mal Ende 2015 in Preševo, da hat sie Leute gesehen, die zwar erschöpft waren und ausgelaugt von der langen Flucht, die aber auch ein Ziel vor Augen hatten und die Hoffnung, dass es in Europa besser wird. Dann aber kippte die Stimmung in Europa. In Köln gab es die Übergriffe in der Silvesternacht, Österreich führte eine Obergrenze für die Aufnahme von Geflüchteten ein und Nordmazedonien und einige andere Staaten in der Region schlossen die Grenzen. Die Balkanroute war damit also Anfang 2016 de facto dicht. Und die Leute, die in Idomeni ankamen, waren nicht mehr nur Durchreisende, sondern Gestrandete.
Die wussten überhaupt nicht, kommen wir aus diesem Lager wieder raus? Dürfen wir irgendwo anders hin? Wo dürfen wir hin? Werden die Grenzen jemals nochmal aufgemacht oder bleiben sie zu? Müssen wir zurück? Also das war sehr unübersichtlich für die Leute auch. Und die waren zum Teil schon Wochen und Monate in Idomeni unter wirklich also furchtbaren Verhältnissen.
Die Zelte waren schlecht. Es gab viel zu wenige Duschen und Toiletten, die Leute konnten sich nur sehr schwer verständigen und die medizinische Versorgung war nur das Notdürftigste.
Wir hatten dann einen Raum gefunden, das war ein wirklich ganz arg heruntergekommenes Gebäude. Ich weiß gar nicht, was das ursprünglich mal für ein Gebäude war. Und das haben wir dann halt sauber gemacht, das war total verdreckt und haben dann dort drin, da waren wir zumindest, hatten wir ein Dach über dem Kopf und die Patienten dann somit auch, haben wir dann dort Sprechstunde abgehalten, haben einfach die Leute versorgt, die zu uns kamen mit den verschiedensten Problemen.
Oft musste sie Verletzungen versorgen, weil es in der Enge des Lagers viel Streit gab und sich die Leute prügelten. Viele Patientinnen und Patienten kamen aber auch mit Erkältungen, mit Läusen oder mit der Krätze. Am schwierigsten zu behandeln waren aber die psychischen Probleme der Menschen, schon allein wegen der Sprachprobleme.
Also die körperlichen Sachen, die kann man sich manchmal einfach durch Deuten und Pantomime und irgendwie kriegt man das dann schon raus. Aber die seelischen Sachen, da es ist deutlich schwieriger natürlich.
Diese beiden Einsätze, sagt sie, haben ihr Leben jetzt nicht dramatisch verändert. Was sie aber doch merkt, ist, dass ihr viele Schwierigkeiten und Probleme, mit denen sie heute zu kämpfen hat, nicht mehr so groß vorkommen wie zuvor.
Dass ich die wirklich jetzt mehr als Luxusprobleme sehe, weil ich einfach erlebt habe, dass das Leben sich sehr, sehr schnell verändern kann und auf ganz dramatische Art und Weise verändern kann für Menschen. Und die haben dann mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als wir.
Und wenn sie heute an das Wir schaffen das von Angela Merkel denkt, dann fällt ihre Bilanz der letzten 5 Jahre unterschiedlich aus. Denn wenn man sich nur die Situation der Geflüchteten in Deutschland anschaut, dann hat sich die Lage in ihren Augen eindeutig verbessert.
Also da haben einige sich wirklich eine sehr gute Existenz aufbauen können. Also die Kinder gehen in die Schule, die haben Berufe ergriffen, Lehrberufe absolviert.
Das Problem als solches ist aber in ihren Augen noch lange nicht gelöst. Denn
wenn man jetzt die Europäische Union anschaut, dann muss man ganz klar sagen, nein, definitiv nicht. Es gibt noch sehr viele Flüchtlinge, die einfach sich selber überlassen werden. Die Lösung soll eher sein, dass die Außengrenzen dicht gemacht werden. Aber das Flüchtlingsproblem, das wird uns noch sehr lange begleiten und wird meiner Meinung nach noch sehr viel gravierender werden, wenn dann auch noch Klimaflüchtlinge dazukommen. Nein, ich denke, man kann ganz klar sagen, wir haben das nicht geschafft.
5 Jahre, wir schaffen das. Wir gucken mal zurück und sprechen eben mit den Menschen, mit denen wir auch schon vor 5 Jahren über diesen Satz von Angela Merkel gesprochen haben. Martin Krinner hat heute mit einer Ärztin gesprochen, wie ihre Eindrücke sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.